Ich stelle zunächst mal die Ordnungsmäßigkeit der Ladung fest und auch die Beschlussfähigkeit. Es fehlen heute ein paar Ratsmitglieder, sodass wir unterm Strich, wenn auch diejenigen, die Verspätung angekündigt haben, auch alle da sind, haben wir eine Situation, dass wir Grüne 13 Volt ein und CDU, ich glaube, da ist zwischen CDU und Grünen Pering vereinbart, wären dann 12 Mitglieder, die gezählt werden. Die SPD hat 10 Personen anwesend, die FDP 2 und der Rest ist vertreten wie immer. Das heißt, eine Mehrheit ist mit 46 Stimmen heute hier gegeben. Ich habe gesagt, die anderen, es ist hier, ich darf es mal zeigen, wie es aufgeführt ist, nicht als Gruppe. Ich habe ja auch nicht Grüne und SPD zusammen als Gruppe, sondern die einzelne Fraktion aufgezählt. Insofern war das schon sehr korrekt, dass ich es getrennt habe in diesem Fall. Bevor wir in die Tagesordnung eintreten, möchte ich auf ein paar Veränderungen hinweisen. Die Punkte 10.4 und 10.8 sind infolge der Beratungen im Stadtentwicklungsausschuss für die heutige Ratssitzung zurückgezogen. Für die nicht öffentliche Sitzung kommt ein Top 22.2 hinzu. Da geht es um Sportflächen für den TuS Haste. Dann gehe ich davon aus, wenn es keine Einwendung gibt, dass die Tagesordnung damit genehmigt ist, kommen wir zum Protokoll der Sitzung vom 7.3. Gibt es hierzu Anmerkungen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Wer stimmt dem Protokoll zu? Gegenprobe? Enthaltung? Bei Enthaltung der seinerzeit nicht Anwesenden, es waren zwei, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, ist dann dieses Protokoll genehmigt. Ach so, Entschuldigung, ich habe in der Tagesordnung noch einen Punkt vergessen, 3.3. Besetzung von Gremien ist auch noch als Tagesordnungspunkt hinzukommen. Wir haben eine zulässige Besetzung. Ich gehe davon aus, dass das auch Ihre Zustimmung findet. Dann kämen wir schon zu den Beratungspunkten der Fraktionen. 4.1, ein Antrag der CDU-Fraktion zur Frage Gartlage, Naherholung, Kaltluftschneise, Landwirtschaft, Kleingärten, Artenvielfalt und so weiter. Wer übernimmt hier die Begründung? Herr Dr. Brickwerde.
Herr Ratsvorsitzender, lieber Michael, Frau Oberbürgermeisterin, jetzt höre ich aber auf. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Antrag ist ein sehr guter. Er ist nur von der falschen Fraktion gestellt. Deswegen wird die Mehrheit ihn ablehnen. Und Sie könnten ihn ja dann in der nächsten oder übernächsten Sitzung mit gleichem Wortlaut dann hier wieder vorschlagen. Wir würden dem auch zustimmen. Worum geht es? Die OBG, das haben wir beschlossen mit Mehrheit, seinerzeit SPD und CDU gemeinsam, für einen anderen Zweck, diese Fläche aufzukaufen. Der Zweck wird jetzt an anderer Stelle erfüllt. Und deswegen stellt sich natürlich die Frage, was soll aus diesen 28 Hektar werden, die ja durchaus an einer wichtigen Stelle auch unserer Stadt liegen. An die Gartlage angrenzend, auf der anderen Seite die Bahn und das nahe VfL-Stadion. Und wir haben dazu, wenn ich wir sage, meine ich damit konkret meine Kolleginnen, Verena Kämmerling, Annette Meyer-zu-Strohn, Claudia Schiller und ich, dieses Papier, diese Vorschläge entworfen. Die können auch natürlich auch weiter ergänzt werden. Man kann darüber auch diskutieren und kann Prioritäten setzen. Das kann ja alles dann im Stua geschehen. Aber wir meinen, wir sollten jetzt nicht mehr zu lange warten. Rein formal ist es so, dass die OBG noch nicht Eigentümerin ist, weil da noch ein paar Müllhinterlassenschaften sind, aber nicht mehr sehr viele. Die Fläche ist in Kürze so, dass sie übergeben wird. Und dann ist sie im Besitz der OBG und es gibt keine Planungen. Und das fänden wir schlecht. Also wir sollten uns möglichst bald an die Arbeit machen. Und wir, das ist die Stadtverwaltung und dann der Stadtentwicklungsausschuss und dann der Rat. So sieht es hier unser Antrag ja auch vor. Dafür machen wir nun einige Vorschläge zunächst zum Thema Ökologie. Wir halten es für wichtig, dass der Sandbach, der ja auf der anderen Straßenseite einen sehr naturnahen Verlauf hat, in einem ökologisch guten Zustand ist, auch auf dieser Straßenseite optimiert wird im Sinne größerer Artenvielfalt. Das heißt also, aus einem Graben wieder einen Bach zu machen, halten wir für ein wichtiges Thema. Und zur Ökologie gehört auch, dass wir die drei Biotope, die auf der Fläche sind, wie bisher durch landwirtschaftliche, extensive Grünlandnutzung schützen möchten. Zum Thema Naherholung. Wir sind der Meinung, dass wir die Chance nutzen sollten, diese Fläche auch für die Naherholung aufzuwerten, durch einen Wander- und Radweg, durch Anpflanzung von Bäumen. Wir könnten uns also sehr schön eine Allee von Laubbäumen links und rechts des Wander- und Radweges vorstellen, im Sinne einer Bürgeraktion, also nicht von der Stadt finanziert, sondern von Stiftungen, von Bürgerinnen und Bürgern, von Vereinen, vielleicht auch von Schulen, die im Umkreis dort sind und damit auch eine gewisse Patenschaft und Partnerschaft für diese Fläche übernehmen sollten. Und bei der Gelegenheit sollte man auch prüfen, ob man naturnahe Spielmöglichkeiten für Kinder dort mit schaffen kann. Wichtig ist, die Kaltluftschneise zu erhalten. Deswegen brauchen wir auch in Zukunft im Sinne des Gutachtens landwirtschaftliche Nutzung, um die Fläche freizuhalten. Es würde also keinen Sinn machen, die gesamte Fläche zu bebauen oder zu bepflanzen, sondern es ist wichtig, dass wir eine Kaltluftschneise im Sinne der grünen Finger dort bewahren, vielleicht sogar optimieren. Und dann kommt ein weiterer Punkt. In der NOZ hat gestanden, dass dort einmal eine Kleingartensiedlung war mit Kleingärtnern. Das ist mitnichten so der Fall. Es hat dort keine Kleingartensiedlung gegeben, sondern Grabelandflächen. Da waren sicherlich einige dabei, die ihre Gärten auch gut in Schuss hatten. Aber es gab eben auch ganz viele, die sehr viel Müll und Unrat hinterlassen haben. Und ich sag mal, ich kann mir nicht vorstellen, dass in irgendeinem einer Kleingartensiedlung in Osnabrück Ölwechsel gemacht wird, wie es dort auf dieser Fläche im Bereich Grabeland es gegeben hat. Das heißt, wir wollen vorschlagen, eine Kleingartensiedlung nach dem deutschen Kleingartengesetz. Denn eines müssen wir ganz klar sagen, so wie dort an der Gartlage hat es in keiner Osnabrücker Kleingartensiedlung je ausgesehen. Unsere Kleingartensiedlungen sind Vorbilder für biologische Vielfalt, für Grün und Naherholung und familienfreundliche Flächen. Und so könnten wir uns das da auch vorstellen. Letzter Punkt. Wir bitten auch darum, dass die Verwaltung untersucht, ob man einen Teil dieser Flächen als Kompensationsflächen im Rahmen der Eingriffsausgleichsregelung nutzen kann. Denn wir haben ja häufiger Investitionsprojekte, wo wir Ausgleichsflächen brauchen. Dann noch ein Punkt, der nicht im Papier steht. Ich bin noch mal daran erinnert worden, dass es auch mal eine Überlegung gab, dort eine Bahnstation zu errichten. Also so wie Rosenplatz praktisch dort im Schinkel, damit zum Beispiel Fußballfans auswärtiger Clubs direkt mit der Bahn dorthin fahren können. Das ist natürlich im Moment noch eine Vision, aber natürlich kann man das auch mit untersuchen, um zu überlegen, ob das Sinn machen würde, dort eine Fläche vorzuhalten, nur damit man sich vielleicht dann in der Zukunft nichts verbaut. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wir wissen, dass die Mehrheit diesen Antrag ablehnen wird. Das bedauern wir sehr. mit der Begründung, dass die Fläche noch nicht im formal juristischen Sinne Fläche der OBG ist. Aber ich möchte noch einmal sagen, das wird in ganz kurzer Frist der Fall sein. Gehen wir gemeinsam an die Arbeit und ich bitte einfach darum, soll doch jeder Ideen einbringen. Gemeinsam mit der Verwaltung sollten wir einen guten Plan machen, damit aus dieser Fläche wirklich ein Osnabrücker Schmuckstück wird, der sowohl der Artenvielfalt, dem Umweltschutz dient, als auch der Kaltluftgewinnung und der Landwirtschaft und schließlich auch den Familien mit Möglichkeiten, dort Gärten zu haben. Herzlichen Dank.
Schönen Dank. Das war zeitlich betrachtet eine Punktlandung, genau 7 Minuten.
Herzlichen Dank.
Frau Balks als nächstes.
Lehmann, bitte. Balks, Lehmann.
Entschuldige, bitte.
Ja, sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender Hagedorn, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Ratskolleginnen und Kollegen. Ja, als ich erstmals diesen Ratsantrag der CDU gelesen habe, da habe ich gedacht, Donnerwetter, jetzt ist diese viel besprochene Zeitenwende auch in der CDU in Osnabrück angekommen. Aber dann haben mich doch ein bisschen Zweifel beschlichen, ob es nicht doch eher eine Kehrtwende ist, eine notgedrungene Kehrtwende, weil eben die ursprünglichen Planungen in dem Bereich Gartlage, ein VfL-Leistungszentrum unterzubringen, dann doch nicht stattgefunden haben. Herr Brickweder hat es ja selber erwähnt, sie sind jetzt eben woanders untergebracht, die VfL-Leistungssportler. Sehr zum Glück, würde ich sagen, denn wenn das so nicht gekommen ist, können wir uns heute über eine andere Entwicklung im Bereich des grünen Fingers Gartlage unterhalten. Zum Glück eben deshalb, weil wir sonst heute nicht über den Erhalt und die Entwicklung eines für das Stadtgebiet wichtigen Kaltluftentstehungsgebietes, über Frischluftschneisen, landwirtschaftlich genutztes Grünland oder einen zu renaturierenden Sandbach sprechen, sondern eine Überformung des grünen Fingers mit beheizten, trainierten Sportflächen und Infrastrukturanlagen wie Zuwegungen, Parkplätze, Hochbauten, Beleuchtung und so weiter beklagen müssten. Aber sei es drum. Der Blick geht nach vorn, genau, es geht nicht in die Vergangenheit, aber ein kleiner Rückblick, das ist ja vielleicht auch noch mal erlaubt. Der Blick nach vorn gerichtet freut uns natürlich die mit dem Ratsantrag der CDU in den Blick genommene geänderte Zielrichtung für die Entwicklung im Sandbachtal und sie findet selbstverständlich vom Grundsatz her unsere Unterstützung und unsere Zustimmung, selbstverständlich. Denn ein naturnah fließender Sandbach, eine Bachaue, die Starkregenereignisse abpuffern hilft, ökologische Grünlandentwicklung, Infrastrukturverbesserung für die Naherholung, neue Kleingärten, wer könnte da denn Nein sagen? Das passt im Übrigen alles zu den Handlungsempfehlungen, auch das haben Sie erwähnt, Herr Brickwede, des Forschungsvorhabens der Hochschule zu den grünen Fingern und zu unserem Grundsatzbeschluss, den wir ja alle gemeinsam im letzten September hier in der Ratssitzung zu den grünen Fingern gefasst haben. Verzeihen Sie mir, wenn ich aber doch ein bisschen verwundert bin, dass Sie mit diesem umfangreichen Prüfauftrag an die Verwaltung, und da steckt ja einiges drin, Sie sagen das so leicht hin, Kleingärten, Renaturierung Sandbach, kann man nicht auch noch Kompensation dort unterbringen und so weiter. Das ist schon ein Prüfauftrag, der hat es in sich und da schießt man das nicht mal so eben aus der Hüfte. Mit diesem Prüfauftrag an die Verwaltung handeln Sie eigentlich entgegen Ihrer eigenen Ratsinitiative aus dem November letzten Jahres. Damals wollten Sie erreichen, dass die Verwaltung durch Enthaltsamkeit des Rates bei Anfragen und Anträgen entlastet werden sollte. Und jetzt müssen wir Ihnen sagen, das ist ja jetzt irgendwie ein bisschen merkwürdig, gerade bei diesem Thema, aber jetzt müssen wir Ihnen sagen, der Zeitpunkt, ich war selber Verwaltung, das wissen Sie und ich weiß, wie die Arbeitsbelastung dort aussieht. Der Zeitpunkt für einen solchen umfangreichen Prüfauftrag passt nicht zur aktuellen Arbeitsbelastung der zuständigen Verwaltungsbereiche, Umwelt- und Klimaschutz, Stadtplanung. Sie wissen alle, und wir werden heute, glaube ich, auch noch die Prioritätenliste zu der Bauleitplanung beschließen. Das ist alles sehr auf Kante genäht und da rauchen die Köpfe in der Verwaltung, das alles so abzuarbeiten. Deshalb plädieren wir, dafür, uns im Fachausschuss von der Verwaltung zunächst erstmal die Rahmenbedingungen nennen zu lassen, unter denen die Erarbeitung eines solchen Nutzungskonzeptes, und das braucht es erstmal, bevor man auch ihren Prüfauftrag bearbeiten kann und damit eine Beantwortung ihres Prüfauftrages möglich ist. Ich bin sicher, eine der wichtigsten Rahmenbedingungen wird das Thema personelle Ressourcen sein. Da habe ich ja eben schon angesprochen und das spricht vor allen Dingen eben diese Verwaltungsbereiche an. Und dass es aber im Fachbereich Umwelt- und Klimaschutz durchaus da Verbesserungen geben wird, dafür haben wir ja auch in einem gemeinsamen Beschluss zum Freiraumentwicklungskonzept und zu den grünen Fingern beigetragen. Es wird dort demnächst neues Personal geben. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, deswegen appellieren wir nochmal an Sie, lasst diese neuen Mitarbeiterinnen kommen, lasst sie sich ein bisschen einarbeiten und dann gehen wir gern mit Ihnen gemeinsam den Weg in eine nachhaltige Zukunft für den grünen Finger Sandbachtal. Vielen Dank.
Schönen Dank, Frau Balx-Lehmann. Herr Panzer.
Herr Ratsvorsitzender, werte Oberbürgermeisterin, werte Kolleginnen und Kollegen. Herr Brickwede, ich glaube, dass Ihr Antrag eine gewisse politische Motivation beinhaltet und deswegen auch, manchmal sind Sie mehr oder weniger offensichtlich. Er kommt im Grunde ein Stück weit zu früh, also zum falschen Zeitpunkt und inhaltlich gleicht er eher einem Lückentext oder nett gemeint bunter Blumenstrauß an Themen, die Sie anreißen. Die Krux an solchen Anträgen, in denen man thematisch vorpreschen will, liegt oft im Detail. Und Sie haben es dann eben, Motivation aus unserem Änderungsantrag nochmal recherchiert heute im Laufe des Tages. Gehört uns das Grundstück schon? Nein. Wir haben eine Kaufabsicht, aber es ist noch nicht vollzogen. Sie wollten, dass wir beschließen, dass es uns gehört. Sie wollten beschließen, dass es schon abgeräumt ist. Das kann man aber als Rat alles gar nicht beschließen, wenn es nicht so ist. Von daher ist das ein bisschen schwierig, wenn man sich da dann schon in der Einleitung so verhaspelt. Zum Glück haben wir für den VfL andere Möglichkeiten gefunden. Die sind auch schon in Nutzung. Alles ist prima. Und natürlich steht das jetzt an, dass wir uns mit der Gartlage beschäftigen und dass wir das mit sehr viel Bürgerbeteiligung und sehr hohem Aufwand entwickelte grüne Fingerkonzept in die Anwendung bringen. Und das sagt uns halt viel mehr zu diesen Flächen ihrer Funktion in Sachen Klima, in Sachen Versickerung, in Sachen Kaltluft, in Sachen Boden, als ihre 7 Punkte aussagen. Sondern sie haben sich halt ein paar rausgepickt und die plakativ in den Antrag gesteckt. Und ich glaube, dass man sich eben mit einem Gesamtkonzept dieser Fläche annähern muss, sich im Gesamtkonzept den Funktionen bewusst werden muss und dann diese eben auch für die Bevölkerung nutzbar und erlebbar machen sollte im Rahmen eines Nutzungskonzeptes sind diese Dinge alle möglich. Und ich will das nicht alles wiederholen, was Christiane Balx-Lehmann gesagt hat. Ich glaube, wir sollten uns den Moment nehmen. Das grüne Fingerkonzept ist ja gerade erst so in seiner abschließenden Bewertung. Und dann kann die Verwaltung uns Vorschläge machen. Dann können ihre 7 Punkte zu den anderen 63, die wahrscheinlich noch dazukommen, mit eingearbeitet werden. Und dann können wir das in dem zuständigen Fachausschuss richtig und gut beraten. Und dann sind sie auch wieder mit im Boot. Und wir werden ihren Antrag selbstverständlich nicht nochmal stellen.
Schönen Dank, Herr Panzer, dann habe ich Herrn Mierke.
Herr Ratsvorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn es nicht so präzisieren würde, dann würde ich sagen, das ist ein Satireantrag. Denn letztendlich, was wir hier vorliegen haben, ist ein Antrag dessen, was die Politik verbockt hat. Und da möchte ich auch noch mal in die Historie zurückgehen, denn wem haben wir das zu verdanken? Wir haben das der CDU und der SPD zu verdanken, die seinerzeit diesen Kauf getätigt haben, gegen die Stimmen der Grünen, der FDP, der UWG. Das möchte ich nicht unerwähnt lassen. Und wäre dieser Kauf letztens gar nicht getätigt worden, bräuchten wir uns darüber nicht zu unterhalten. Der Erhalt der grünen Finger für uns ist immer ein Kriterium gewesen, was wir unterstützt haben, was wir damals auch mit unserer ablehnenden Haltung dazu entsprechend unterstützt haben. Und wenn ich daran erinnern darf, dass die Abholzung der Bäume, die dann in diesem Flächenbereich ja auch gestanden haben, letztendlich ein Ergebnis davon waren, ist das schon mehr als traurig und die Geldverschwendung, die da einhergeht, ebenfalls auch. Man muss einfach attestieren, dass wenn dieser Besitzübergang noch nicht stattgefunden hat, aus unserer Sicht, hätte auch gar nicht gehen brauchen. Denn das, was dort man vorgefunden hat, dort mit den Kleingärten, mit dem Grabeland, war, was die Landschaft dort anbelangt, sicherlich nicht das Schlechteste gewesen. Dass wir in die Zukunft gucken wollen, steht auch außer Frage. Und insofern ist das, was gesagt wurde, dass wir uns die Zeit dafür nehmen sollen und jetzt nicht nur über diesen Antrag, wie er uns hier vorliegt, auch wenn es ein Prüfantrag sein soll, letztendlich zu befinden ist. Deshalb werden wir uns der Stimme enthalten und abwarten, was die Verwaltung für gute Vorschläge macht. Denn da sitzt die Kompetenz und da bin ich mir sicher, dass wir aus dem Bereich des Fachbereiches Umwelt entsprechend dann auch eine Vorlage bekommen werden. Es ist nur letztendlich auch nochmal zurückblickend ein Ergebnis einer falschen Politik, die wir hier von der CDU und SPD präsentiert bekommen haben. Und letztendlich muss man festhalten, das Geld, was dafür ausgegeben wurde, mit allem, was sich dahinter dann nachher nochmal ergeben hat, ist das schon traurig genug. Dass wir dieses Gebiet erhalten, das ist gut für die Stadt Osnabrück, das ist für den grünen Finger gut. Und wir sind gespannt letztendlich dessen, was uns die Verwaltung dann für Vorschläge machen wird. Schönen Dank.
Ja, dann habe ich Herrn Bajos.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, meine Damen und Herren. Ja, das war doch klar, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, dass euch die Vergangenheit hier ein Stückchen um die Ohren fliegt. Ich meine, der Ehrlichkeit halber muss man sagen, ursprünglich waren die Grünen mal mit dabei, weil wir uns das vorstellen konnten, dass Kaltluft- und Nachwuchsleistungszentrum funktionieren. Aber dann kam, und wir haben das von Anfang an gesagt, Umweltdumping kommt an der Stelle nicht in Frage. Und dann kamen die Umweltprobleme und dann gab es einen Oberbürgermeister, der hat die Augen zugemacht und wollte da mit einem dicken Schädel durch. Das hat die Stadt eine Menge gekostet. Und dass ihr jetzt ein schlechtes Gewissen habt, ob der Umweltsünden, die man dort begehen wollte, das kann ich gut verstehen. Aber für Absolution, ja, die Sünden, ja, ich meine, man muss ja auch mal sehen, 6,5 Millionen für den städtischen Haushalt, die tun weh. Das ist eine Wunde, die ist heute offen, der müsst ihr euch stellen. Und es sind hunderte von Gärtnern dort vertrieben worden, anders kann man das ja nicht sagen. Die haben das als Kleingarten verstanden und ich bin selber Kleingärtner, um das mal an der Stelle zu sagen. Und die Mehrheit waren keine Umweltfrevler, sondern das waren Menschen, die haben Garten geliebt. Und die haben jetzt keinen. Und insofern, glaube ich, ist tatsächlich diese Wunde auch eine der ersten, die wir hätten heilen sollen, nämlich das Thema Kleingärten angehen. Das haben wir übrigens einstimmig im Immobilienausschuss vor einem Jahr bereits mal formuliert, dass die Verwaltung auf der Suche nach Kleingärten auch dort suchen sollte und dass das Ganze besser unter einer Vereinsführung läuft, ist doch auch klar. Also von daher kann ich nicht so ganz verstehen, warum etwas... Und ich bin da 10 Jahre lang zur Arbeit jeden Morgen gefahren. Warum etwas, was bereits schön ist, was bereits eine sehr frequentierte Naherholungsfläche, Spaziergängerinnenfläche ist, jetzt erstmal schlecht geredet werden muss, um es dann schön zu machen. Selbst wenn man da nichts macht, sehe ich da Frau Schiller, glaube jeden zweiten Tag immer noch mit dem Hund spazieren gehen. Und Frau Knabenschuhs Mann sehe ich da auch regelmäßig mit dem Hund spazieren gehen. Also es ist bereits eine Naherholungsfläche. Dafür braucht es diesen Antrag nicht. Man kann vieles mit Sicherheit besser machen. Dann aber reden wir über Prioritäten. Das Spielplatzkonzept der Stadt ist keineswegs abgearbeitet. Ich weiß nicht, warum wir jetzt zusätzlich neue Baustellen an der Stelle jetzt einführen müssen, nur weil die CDU hier eine unbewältigte Vergangenheit hat. Also, die Bereitschaft hier konstruktiv miteinander auch an dieser Grünfläche zusammenzuarbeiten, die nehmen wir zur Kenntnis. Darüber freuen wir uns. Und wir freuen uns, dass Wahlen was ändern können, weil ich glaube, das ist ein unmittelbares Ergebnis auch der Kommunalwahl von 2021. Und wenn wir dann was Schönes machen im Sandbachtal, also Zukunft hat dieses Gebiet, dann freuen wir uns, wenn wir uns da demnächst mal treffen, vielleicht beim Hunde ausführen oder auch ganz andere Dinge machen. Also früher oder später wird da was passieren, aber die Prioritäten liegen im Moment, denke ich, woanders. Ich glaube, auch der CDU war das Thema Wohnungsbau, Volker. Verkehrswende, uns war ja auch wichtig. Also, vielen Dank.
Okay, Frau Meyer-Leive.
Ja, sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Ratskolleginnen und Ratskollegen, ich bin, oder wir von der BOP-Ratsfraktionen sind sehr verwundert über diese Diskussion. Hier wird ein sehr guter Antrag, der sehr dezidiert ist, der sehr detailliert ist, komplett auseinandergerissen. Und zwar von Parteien, wo es man es nicht für möglich gehalten hätte, dass das so kommt. Schuldzuweisung, warum gucken wir nicht nach vorne, statt jetzt zu gucken, wer wen wofür die Schuld trifft. Und Herr Barius, aus einem daraus abzuleiten, wenn ich irgendwo mit meinem Hund spazieren gehe, dass das gleich ein Naherholungsgebiet ist, halte ich wohl doch für leicht übertrieben. Vielen Dank.
Gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann komme ich jetzt zur Abstimmung. Ich stelle zunächst den Änderungsantrag der Gruppe zur Abstimmung, Gruppe Grüne SPD Volt. Wer dem zustimmt, bitte ums Handzeichen. Das ist ja die Gruppe selbst und die Linke und Carla Wefel, FDP UWG. Gibt es Gegenstimmen? Das ist die CDU und Herr Jersch und Bob. Okay, dann bleibt für und Frau Oberbürgermeisterin. Ja, dann bleibt für die Enthaltung nichts mehr über. Also ist damit dieser Änderungsantrag angenommen. Ich komme zum Punkt 4.2. Da hat Frau Feldkamp sich gemeldet.
Ja, ich möchte nur mitteilen, dass ich bei dieser Vorlage nicht bei der Diskussion und auch bei der Abstimmung nicht mitwirke.
Okay, danke. Das wird zur Kenntnis und zu Protokoll genommen. Dann gebe ich jetzt das Wort an Frau Westermann.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, meine Damen und Herren. Der Fachkräftemangel ist auch in Osnabrück eine Herausforderung, die uns seit einigen Jahren begleitet und von dem die verschiedensten Bereiche betroffen sind. Das trifft besonders für die Sozial- und Erziehungsberufe zu. Gerade in der frühkindlichen Bildung sind die Auswirkungen allerdings sehr weitreichend zu spüren. Es führt zum einen dazu, dass aufgrund fehlender Fachkräfte weniger Kita-Plätze zur Verfügung stehen. Das wirkt sich wiederum negativ auf die Bildungschancen für unsere Kinder aus. Zusätzlich führt dies dazu, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für viele Familien nur teilweise oder nicht zufriedenstellend umsetzbar ist. Das hat zur Folge, dass auch in anderen Berufsfeldern qualifizierte Fachkräfte fehlen. Denn die Kinderbetreuung ist ein Jobmotor und wichtig für die wirtschaftliche Leistungskraft unserer Stadt, jeder Stadt eigentlich. Diese Entwicklung ist fatal und hat uns dazu bewegt, miteinander ins Gespräch zu kommen. Wir haben eine größere offene Fraktionssitzung gehabt, viele Beteiligte dazu eingeladen und dazu sind auch schriftlich und mündlich Anregungen eingegangen. Die Erzieherinnen und Erzieher tun derzeit alles, um die Betreuung der Kleinen aufrechtzuerhalten. Und für diesen Einsatz möchten wir im Namen der CDU-Fraktion möchte ich ganz herzlich allen danken, die sich da so engagiert beteiligen. Allerdings, und das wissen wir alle, befinden die sich längst am Limit. Dankenswerterweise hat die Verwaltung reagiert, einen Notfallplan installiert, um für mehr Verlässlichkeit zu garantieren. Aber das kann und darf nur eine kurzfristige Notlösung sein. Da sind wir uns einig. Allen Prognosen nach wird der Mangel an ausgebildetem Personal sich weiter verschärfen. All das ist sicherlich ein Auslöser für unseren Antrag, für den Appell. Ich möchte hier zumindest auf die wichtigsten Punkte eingehen und dann noch ganz kurz auf Ihren Änderungsantrag eingehen zu können. Beim Punkt 1, den Ausbau der Ausbildungskapazitäten im Bereich der dualisierten vergüteten Erzieherausbildung und damit der praxisintegrierten Ausbildung, muss dieser Bereich verständlicher werden, auch für die, die diesen Beruf mal begleiten können. Ist alles sehr missverständlich, letztendlich formuliert. Hier müssen auch Realschüler besser angesprochen werden. Wenn ich an den Quereinstieg denke, dazu komme ich gleich aber auch nochmal, der ja letztendlich nur für Abiturienten und Umschüler vorgesehen wird, muss sich da was verändern, muss das vereinfacht werden. Punkt 2 möchten wir nochmal die Hauswirtschaft ansprechen. Es kann nicht sein, dass Kita-Leitungen letztendlich die Küche morgens übernehmen müssen, weil Hauswirtschaftskräfte auffallen. Hier ist dringend Bedarf. geboten. Hier brauchen die Einrichtungen Unterstützung. Die AG 78 hat dies auch mehrfach vorgetragen. Die Träger sind sich da einig. Dann sehen wir die Entwicklung eines Baukastenprinzips, Modulprinzip zur leichteren Anerkennung von branchenverwandten Ausbildungen. Wir haben das hier ausführlich erklärt. Es macht doch Sinn, wie in Bachelor- und Masterstudiengang, wenn, ich sag mal, fachverwandte Berufe hier Module vorweisen können, die dann auch so übernommen werden müssen. Somit könnte eine Ausbildung verkürzt werden. Es wäre gut, wenn das Land sich auf dieses Prinzip einlassen würde. Das Land kann unterstützen in einer Kampagne, in einer zusätzlichen Kampagne seit Jahren schon. Bevor Frau Schlüter den Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien übernommen hat, hat die Stadt hier die erste Kampagne gestartet unter Herrn Schwab. Daran sehen Sie, dass wir seitens der Stadt schon lange daran arbeiten, mehr Erzieherinnen und Erzieher und Sozialassistentinnen in den Beruf zu bringen. Ich möchte noch mal die Bürokratie ansprechen unter Punkt 6, auch für die Verwaltung. Ist das ein sehr aufwendiger Punkt, die diese ja zum größten Teil übernimmt, aber auch Dokumentation, Beobachtungsbögen, Elternarbeit und so weiter, das muss ich Ihnen nicht erklären. Dafür brauchen die Erzieher und Erzieherinnen vor Ort beziehungsweise die Leitung unheimlich viel Zeit, die letztendlich nicht zusätzlich gegeben wird. Ja, Gruppengrößen anpassen, das wünschen wir uns auch mittelfristig, sehen wir im Moment keine Möglichkeit. Das würde den Fachkräftemangel verschärfen. Und dann haben wir unter Punkt 8 den Kita-Gipfel realisiert. Es war oder ist, glaube ich, nach meinem Stand erst am 1.4.23 einberufen worden von unserer Ministerin. Dazu komme ich gleich aber nochmal. Da hatten wir den Antrag formuliert. Wir finden das richtig, dass das jetzt endlich gemacht wird. Und ich möchte auch noch mal kurz die Kindertagespflege ansprechen. Die muss vermehrt eingebunden und gestärkt werden, gerade für Kinder, die in der Krippe sind, also unter 3 Jahre, ist das doch eine große Stütze und entlastet auch die Einrichtung. Ja, in der letzten Jugendhilfeausschusssitzung waren wir uns alle einig, dass das Land Niedersachsen in der Pflicht ist. Herr Bücker und Frau Lampertotschen haben das auch noch mal bekundet. Also sind wir letztendlich einer Meinung, und das kann ich ein wenig auch aus Ihrem Änderungsantrag raussehen. Das Land Niedersachsen ist in der Pflicht, hier mehr zu tun. Es wird höchste Zeit. Leider fehlt Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, so empfinde ich das, wohl ein wenig der Mut, unseren bis ins Detail und in Präzision ausgeführten Appell an Frau Hamburg zuzustimmen. Denn letztendlich ist Ihr Änderungsantrag verbal, entschuldigen Sie, wenn ich das jetzt so sage, aber so kam es mir vor, doch ein bisschen weichgespült, geht aber in die richtige Richtung. Daher freuen wir uns, dass auch, und jetzt komme ich noch mal zum Kita-Gipfel, die Hilferufe von Eltern, Trägern und Verwaltung bei Frau Hamburg sich dann endlich gefestigt haben und sie sich am 1.4. zu einem Gipfel entschieden hat. Wir werden Ihrem Änderungsantrag zustimmen. Dennoch würden wir uns wünschen, vielleicht können Sie sich darauf noch mal einlassen, dass wir die Hauswirtschaft stärken, dass wir die Erzieherinnen und Erzieher bzw. die Kita-Leitungen hier nicht, ich sag mal, noch dazu zwingen, will ich gar nicht sagen, das machen die freiwillig, aber sie müssen in die Küchen, sie müssen dann für die Versorgung sorgen, wenn die Hauswirtschafterinnen und Hauswirtschafter ausfallen. Wenn wir dort Springerkräfte bekommen, die finanziert werden, wäre das doch schon eine große Hilfe. Ich danke Ihnen, dass Sie sich letztendlich, wenn auch in anderer Art und Weise, unserem Appell an das Land Niedersachsen auf diesen Appell eingelassen haben. Ich danke Ihnen für die Unterstützung, aber auch für die ein oder andere Ergänzung. Klar, die kann man mit aufnehmen. Es kommt letztendlich unseren Familien zugute und stärkt diesen wunderschönen Beruf oder die wunderschönen Berufe der Sozialassistentinnen und Erzieher und Erzieherinnen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Besten Dank. Dann kommt Herr Henning jetzt.
Lieber Ratsvorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben ungefähr seit 2009, habe ich nochmal rausgesucht, 2209 neue Kindertagesbetreuungsplätze geschaffen. Wir haben bei den Krippenbeiträgen, bei den Krippen, also bei den unter Dreijährigen, die Zahl der Plätze vervierfacht seit diesem Zeitraum. Wir haben im Krippenbereich von 2017 bis 2020 etwa 30 Millionen investiert. Und wir haben nochmal vom letzten Jahr 53 Millionen für die Finanzierung und den Ausbau der Kitas im Zeitraum 23 bis 27 beschlossen. Also am Geld liegt es nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn trotz dieser Investitionen, trotz dieses massiven Ausbaus, Kita-Ausbaus, finden natürlich immer noch nicht genügend Eltern einen Platz für ihre Kinder. Und auch die jetzt eingeschränkten Betreuungszeiten können natürlich nur eine Notlösung sein. Und ich glaube, das ist nur für eine begrenzte Zeit hinnehmbar, vor dem Hintergrund, dass wir hier einen Qualitätsanspruch haben, vor dem Hintergrund, dass wir natürlich auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die Gleichstellung mit unseren Kita-Ausbauprogrammen sicherstellen wollen. Insofern der Appell der CDU, den tragen wir mit. Die Länder und Kommunen müssen den Platzausbau hier natürlich mit Nachdruck forcieren. Der Bund muss sich ebenfalls dauerhafter an der Finanzierung der Kitas beteiligen. So weit, so gut. Und das größte Problem ist der Fachkräftemangel. Jetzt muss ich allerdings sagen, Frau Westermann, wenn ich mir, soweit sind wir, glaube ich, noch einig in der Analyse, das sind ja auch die Zahlen, die ich hier aus dem Haushaltsplan rausgesucht habe. Aber wenn ich mir jetzt Ihren CDU-Antrag angucke, dann stellt sich mir natürlich die Frage, inwieweit trägt jetzt eigentlich Ihr CDU-Antrag wirklich zur Problemlösung bei? Das fängt damit an, dass ich nicht so richtig weiß, ob das eigentlich ein schlechter Stil ist, dass man erstmal die Ministerin, die mal gerade 3 Monate im Amt ist, jetzt schon mit einem Appell belatscht, oder ob es einfach die eigene Hilflosigkeit ist. Sie waren doch 5 Jahre lang in Hannover mit an der Regierung beteiligt. Ich habe das sehr wohl wahrgenommen. Und wenn wir nicht 5 Jahre lang einen Finanzminister Hilbers gehabt hätten, dann wären wir heute schon deutlich weiter in diesen Fragen. Und ich glaube, dass Sie da mal in Ihre eigene Verantwortung, sich an Ihre eigene Nase packen müssen. Ich finde das ein bisschen seltsam, wenn Sie jetzt die neue grüne Kultusministerin nach 3 Monaten gleich angehen und sagen, du musst da jetzt mehr tun. Natürlich wird da mehr getan, aber es hat schon ein ganzes Geschmäckle an der Stelle. Der zweite Punkt ist, wenn ich mir Ihren Antrag so angucke, dann finde ich ihn ehrlich gesagt auch überhaupt nicht zustimmungsfähig, weil er handwerklich schlicht schlecht ist. Ich meine, ich finde es ja schon fast für uns ein Kompliment, wenn Sie jetzt im zweiten Absatz über 6, 7 Zeilen den Koalitionsvertrag auf Landesebene in den Beschlusstext reinpacken. Wir sollen also alles das hier im Beschlusstext beschließen, was auf Seite 53 im Koalitionsvertrag niedergelegt ist. Das gehört in die Begründung rein. Das ist eben keine Frage des Beschlusstextes, aber das nur mal so als handwerklicher Hinweis. Ich glaube, wir würden gerne den Koalitionsvertrag hier nochmal durchgehen mit Ihnen, aber wir brauchen ihn ja, glaube ich, im Stadtrat nicht erneut beschließen. So haben Sie es hier allerdings vorgesehen in Ihren Einleitungen und Bemerkungen unter dem Punkt, unter den ersten 2 Absätzen. Nee, wir brauchen hier im Stadtrat ja nicht den Koalitionsvertrag, den wir auf Landesebene schon lange umsetzen, beschließen. Gehen wir aber mal zu den Inhalten Ihres Antrags. Da haben Sie dann unter Punkt 3 aufgeführt, dass man natürlich nach dem Baukastenprinzip andere Berufsgruppen anerkennen sollte, beispielsweise Kinderkrankenschwestern, die sich dann im Bereich der Kindertagesbetreuung engagieren sollen. Damit lösen wir natürlich das Problem auch nicht, weil wir dann Löcher an anderer Stelle reißen. Wir haben generell ein Fachkräfteproblem. Wir haben Fachkräfteprobleme in der Pflege. Es macht also keinen Sinn, jetzt die ganzen Kinderkrankenschwestern da abzuziehen, dann im Bereich der Kindertagesstätten hier Löcher zu stopfen, um anschließend im Bereich der Pflege die Löcher wieder aufzureißen. Das ist ein generelles Problem. Insofern ist die Nummer 3 eigentlich völlig ungeeignet, da zu einer Lösung zu kommen. Denn Sie können davon ausgehen, dass alle Berufsgruppen, wo es Mangel gibt, natürlich auch versuchen, diesen Fachkräftemangel zu beseitigen. Und da gibt es eben den Kampf um die besten Köpfe. Punkt 7 finde ich interessant. Da wollen Sie das Fachkräfteproblem sogar noch verschärfen, indem Sie da fordern, dass die Gruppen noch mal verkleinert werden. Das heißt, das ist keine Lösung zur Bekämpfung des Fachkräftemangels, sondern es verschärft das Problem, weil wir bei mehr Gruppen natürlich noch mehr Fachkräfte brauchen. Im Übrigen möchte ich mal darauf hinweisen, dass der CDU-Vorsitzende der Oberbürgermeisterkonferenz, der für den Städtetag spricht, mit dem haben Sie sich wahrscheinlich nicht abgestimmt, aber es war gestern in der Presse zu lesen, das genaue Gegenteil von Ihrem Antrag fordert. Er fördert nämlich die größeren Gruppen. Die Kommunen würden im Notfall gerne über die vorgesehene Zahl von 25 hinausgehen, nicht die Gruppen noch verkleinern, wie Sie das in Ihrem Antrag fordern, unter Ziffer 7, sodass ich einfach sagen muss, das ist irgendwie nicht so ganz ausgegoren an der Stelle. Ich glaube, dass er recht hat, der Städtetag, wenn er sagt, dass man das zumindest zeitlich befristet aussetzen kann, diese Regelung, und dazu Veränderungen kommen kann, genauso wie es ich es auch richtig finde, wenn der Städtetag fordert, dass wir hier Qualitätsanforderungen, was die Einsatzmöglichkeiten, die Qualitätserfordernisse an Einsatzkräften im Vertretungsfall angeht, dass man die etwas runterschraubt. Auch das sicherlich eine gute Forderung. In Punkt 9, muss ich sagen, haben Sie Ihre eigene Vergangenheit offensichtlich vergessen. Wir haben hier unter Punkt 9 finde ich den richtigen Punkt, die Kindertagespflege, also die Kindertagespflegepersonen und die Tagesmütter zu stärken und auch die als gezielten Beitrag zur Bekämpfung des Fachkräftemangels eben heranzuziehen. Aber sie fordern hier eine attraktivere und bessere Bezahlung. Ja, das hätten sie vor 4 Monaten schon haben können. Wir haben nämlich am 5.7.22 genau diesen Antrag gestellt, die Tagesmütter besser zu bezahlen. Genau genommen 5,10 Euro pro Stunde anstatt 5 Euro. Es war nicht viel, aber wir haben es beantragt. Sie haben den Antrag damals abgelehnt. Nur wenige Monate später beantragen Sie das Gleiche. Ich finde das zumindest mal hinweiswürdig, dass Sie Ihr eigenes Verhalten an der Stelle doch nochmal überdenken sollen. Jetzt fordern Sie die bessere Bezahlung. Sie hätten das vor ein paar Monaten eigentlich auch schon haben können. Ja. Sie haben darüber hinaus, das fand ich dann übrigens auch noch witzig, heute einen weiteren Antrag in den Rat eingebracht, der im Grunde genommen auch im diametralen Widerspruch zu diesem jetzigen Antrag steht. Hier wollen Sie den Fachkräftemangel bekämpfen, mit zum Teil, wie ich es ausgeführt habe, unter 3, 7 und 9 unzureichenden oder falschen Maßnahmen. Sie haben aber heute auch noch unter Punkt 5.4.1 gleichzeitig den Antrag gestellt, die Finanzierung der Kindertagesstätten insofern einzuschränken, dass die 15 Euro pro Quadratmeter, die da gezahlt werden müssen, bei Investitionen oder von Investoren verlangt werden für den Bau von Kinderbetreuungseinrichtungen, dass die abgeschafft werden. Also Sie müssen sich mal entscheiden, was Sie eigentlich wollen. Entweder wollen Sie jetzt die Kinderbetreuungseinrichtung stärken, Sie wollen den Fachkräftemangel beheben, oder wollen Sie jetzt auch noch diese Finanzierungsmöglichkeiten beschneiden, 2 Tagesordnungspunkte oder 3 Tagesordnungspunkte später. Das ist aus meiner Sicht zumindest mal zu hinterfragen, denn wir brauchen diese 15 Euro pro Quadratmeter, um diese Einrichtungen zu finanzieren und damit natürlich auch Programme zu finanzieren, die den Fachkräftemangel beheben wollen. Auch da bewegen Sie sich auf dünnem Eis oder zumindest sind Sie da sehr widersprüchlich an der Stelle. Ich halte das zumindest für hinweiswürdig, dass Sie da an der Stelle sich selbst mit Ihren eigenen Anträgen in Widersprüchen verfangen. Wir selber haben in unserem Antrag Ihren Appell aufgenommen, dass wir natürlich nochmal auf Bund und Land einwirken müssen, dass das Land mehr tun muss. Das haben wir alles zugestanden, das steht im Antrag drin. Ich komme zum Schluss, wollte nur noch mal darauf hinweisen, dass die Stadt natürlich selber schon was gemacht hat. Wir haben unter Punkt 1 unseres Antrages auf das Programm für Quereinsteiger verwiesen und die weitere Gesamtstrategie zur Bekämpfung des Fachkräftemangels. Wir sind also nicht bei Null, sondern sind mittendrin eigentlich. Und die Kultusministerin wird am 25. Mai zum Kita-Gipfel die ganzen Dinge zusammenführen. Ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Vielen Dank.
Schönen Dank, Herr Henning. Frau Bieritz. Und dann kommt Herr Dr. Thiele.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzende, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, der Fachkräftemangel in den Kitas und die damit verbundenen Einschränkungen der Kernöffnungszeiten sind ein großes Problem. Bildungspolitisch, familienpolitisch, gleichstellungspolitisch. Es ist ein Problem für die Einrichtung insgesamt, für die Gesundheit und Motivation der Beschäftigten in den Kitas, für die Eltern, aber vor allen Dingen für die Kinder selbst. Die CDU beschreibt dieses Problem und die damit verbundenen Auswirkungen und Herausforderungen in ihrem Antrag korrekt. Ihre daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen teilen wir jedoch nicht. Denn wenn die CDU glaubt, die Probleme seien allein durch die Landespolitik zu lösen, ist sie auf einem Irrweg. Aus unserer Sicht sind es der Bund, das Land, die Kommunen und die Träger, die zusammen an Lösungen arbeiten müssen. Die Lösung der Kita-Krise braucht einen gemeinsamen Schulterschluss und vor allem braucht sie einen langen Atem. In Anerkennung dieser Umstände und Zusammenhänge bringen wir deshalb einen Änderungsantrag ein. Einen besonderen Fokus legen wir dabei auf die kommunale Ebene. Wir unterstützen den von der Fachverwaltung ergriffenen Maßnahmen im Rahmen der Gesamtstrategie gegen den Fachkräftemangel. Dazu gehört die mit allen Kita-Trägern gestartete Image-Kampagne Erziehen lernen. Sie gibt einen inspirativen Einblick in die Vielfalt des Berufes und gibt auch Informationen, in welchen Einrichtungen im Stadtgebiet eine Ausbildung möglich ist. Ein weiterer wichtiger Baustein ist die Qualifizierung von Quereinsteigerinnen, die auch bereits schon genannt worden ist. Sie wird uns mittelfristig weiterbringen und erst jüngst hat die Stadt erst 20 weitere Stellen ausgeschrieben. Im Zuge dessen ist es auch wichtig, dass ausländische Abschlüsse schneller anerkannt werden, denn mit den hohen bürokratischen Hürden engen wir den Handlungsspielraum der Kitas unnötig ein. Und hier ist tatsächlich das Land gefragt. Und es reicht nicht, dass junge Menschen für den Erzieherinnenberuf brennen. Sie müssen auch ihren Lebensunterhalt während einer Ausbildung davon bestreiten können. Und deshalb unterstützen wir den Einstieg und die Ausweitung des Landes in die dualisierte Ausbildung. Es war gut und wichtig, dass das Schulgeld abgeschafft worden ist. Konkurrenzfähig wird die Ausbildung jedoch vor allem über eine angemessene Vergütung. Und darüber hinaus ist aber unbedingt notwendig, in der aktuellen Notsituation auch weiterhin diese Möglichkeit zu erhalten, in den Randstunden bzw. im Krankheitsfall auf andere fachlich geeignete Kräfte ausweichen zu können, um damit flexibler auf kurzfristige Änderungen reagieren zu können und die Betreuung aufrechtzuerhalten. Aber bei allen Problemen sollten wir nicht aus dem Blick verlieren, was auf kommunaler Ebene bereits schon geschehen ist. Herr Henning hatte da schon mehrere Zahlen genannt. Also es gibt im Moment in der Stadt Osnabrück 6.000 Kita-Plätze und seit 2009 hat die Stadt Osnabrück 60 Millionen Euro in den Kita-Ausbau investiert. Dadurch konnten die Kita-Plätze um fast ein Drittel gesteigert werden. Und mit dem neuen Sanierungs- und Ausbauprogramm über 53 Millionen Euro werden wir bis zum Jahre 2027 nochmal weitere 520 Plätze schaffen können. Diese Investitionen sind notwendig und drücken die Bedeutung aus, die Kitas für die Stadt Osnabrück haben. Und eine gute Kita-Versorgung ist nicht nur wichtig für die Familien, sie ist auch ein sehr wichtiger Standortfaktor. Denn mit einer guten Versorgung erhöhen wir die Attraktivität unserer Stadt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Hier sind aber auch die Arbeitgeberinnen weiterhin gefordert, unterstützende Strukturen zu schaffen. Ich komme nun zum Schluss. Die Kürzung der Kernbetreuungszeit ist aus der Not geboren und muss eine zeitlich begrenzte Maßnahme bleiben. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig und so, wie ich das gehört habe, sind wir das. Und Verlässlichkeit ist aber das Gebot der Stunde und da gilt unser Dank den tatkräftigen Mitarbeiterinnen des Fachbereichs 51. Gemeinsam mit der Verwaltung, den Trägern, dem Land und dem Bund sowie den Erzieherinnen, Arbeitgeberinnen und Eltern in Osnabrück müssen wir an der Bewältigung der Kita-Krise arbeiten und dabei die Anforderungen der Kita als Bildungsinstitution im Blick behalten. Lassen Sie uns gemeinsam an einem Strang ziehen. Vielen Dank.
Schönen Dank, habe ich Herrn Dr. Thiele.
Sehr geehrter Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist wichtig, dass wir dieses Thema hier aufgreifen und es ist gut, dass die CDU den Antrag gestellt hat. Aber eins müssen wir auch von vornherein sagen. Es ist natürlich Hausarbeit, die schon Jahre vorher hätte geleistet werden müssen und die nicht geleistet worden ist. Die Große Koalition hat nicht gerade damals in Hannover, ja, sagen wir es mal, eine Riesenschubkraft in diese Richtung gehabt, sondern wir als Kommunen haben tatsächlich eigentlich die meiste Arbeit geleistet in diesen Themen. Deswegen sage ich auch trotzdem, es ist schwierig natürlich eine Ministerin, die jetzt gerade erst ins Amt gekommen ist, derartig vielleicht unter Druck zu setzen, aber das glaube ich gar nicht. Das wissen die nämlich alle. Die wissen alle, wo wir uns befinden. Die wissen alle, wo der Schuh drückt. Und wir wissen auch, dass wir dem nur entgegenstehen können, indem wir versuchen, diese Situation aufzufangen. Und unsere Leute im Fachbereich 51, die machen das ja, soweit es geht. Aber es fehlen uns die Fachkräfte letzten Endes. Wir haben uns als Stadt Osnabrück gut aufgestellt. Sie haben es gerade erwähnt, Frau Henning hat es auch erwähnt. Diese Spiegelfechterei bringt uns nichts. Wir wollen ja eigentlich an einem Strang ziehen. Und ich habe es gerade so verstanden. Frau Westermann hat es ja auch gerade selber gesagt. Sie übernimmt den Antrag ja von Ihnen. Also ziehen wir da weiter, bitte gemeinsam an einem Strang. Und Vergangenheitsbewältigung werden wir an irgendeiner anderen Stelle auch machen müssen. Bloß jetzt müssen wir uns der Zukunft zuwenden. Deswegen sind eben so wichtige Dinge wie diese Baulandgeschichte, wo wir sagen, wie können wir es attraktiver machen für Fachkräfte, eben in Osnabrück zu sein und nicht irgendwie aufs Land zu ziehen oder sonst irgend sowas. Das ist ja einer der Hintergründe, warum wir meinen, dass es ja sinnvoll ist, wenn wir Bauland entsprechend auch vergeben. Darüber werden wir uns an anderer Stelle ja noch unterhalten. Also, ich denke, Sie sind alle auf einem guten Weg, wir sind alle auf einem guten Weg. Lassen Sie es uns umsetzen. Appelle alleine nützen nichts, sondern wir müssen auch mit Tatkraft nach vorne gehen. Und das haben wir bewiesen und das werden wir auch in Zukunft tun, denke ich. Danke.
Dankeschön. Vielleicht einen kurzen Hinweis auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir machen diesen Tagesordnungspunkt zu Ende, bevor wir zur Einwohnerfragestunde kommen. Das ist so üblich, dass wir den Punkt zunächst abarbeiten. Nicht, dass Sie sich wundern, wir haben schon 18 Uhr durch. Wir kommen gleich dahin. Jetzt noch einen kleinen Hinweis. Ich habe jetzt noch unter anderem auch zwei Wortmeldungen der CDU. Vielleicht Frau Neumann und Frau Meyer zu Stroh. Vielleicht können Sie sich einigen, wer das als Schlussredner macht, weil Frau Westermann eigentlich die Zeit schon ziemlich ausgenutzt hat. Wollte ich nur darauf hinweisen. Dann würde ich jetzt als Nächste rannehmen Frau Meyer-Leive. Dann kommt Herr Bajos.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auch hier, gute Vorschläge werden durch mehr oder weniger weichgespülte Anregungen ersetzt. Bei der Aufzählung der Zahlen, Daten und Fakten fehlen die neuesten Zahlen über den Betreuungsschlüssel, zum Beispiel Herr Henning. Sie haben vorhin die ein oder anderen Zahlen genannt, die alle schon weiter zurückliegen, haben aber außer Acht gelassen, dass sich die Welt verändert hat. Durch Krieg und Vertreibung sind die Gruppengrößen stetig angestiegen. Und das ist nicht nur ein Problem der Gruppengröße, sondern auch der Besetzung sozusagen und der damit verbundenen Probleme wie Sprache, Traumata und so weiter. Nicht zu vergessen auch das Thema Inklusion. Wir haben einen rapiden Abbau von Förderschulen und auch Fördervorschulen. Die damit verbundenen Probleme werden auch damit weiterhin oder zunehmend in die Kitas vorverlagert. Auch das ist ein Thema, dessen wir uns annehmen müssten. Und zum Punkt 541, Kostenbeteiligung, diesen Punkt hier anzuführen und mit einem Appell zu vermischen, ist eigentlich für einen Profi wie Frank Henning schon merkwürdig, muss ich sagen, um es mal freundlich zu formulieren. Danke.
Herr Bajos, bitte.
Herr Vorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, meine Damen und Herren, zunächst einmal, das ist ein wichtiges gesellschaftspolitisches Thema. Das betrifft viele, viele junge Familien und es betrifft übrigens auch viele, viele Kinder und viele Erzieherinnen und Erzieher. Und ich glaube, eins dürfen wir bei der ganzen Sache nicht vergessen. Wir haben eine Menge geleistet in den letzten Jahren, als Verwaltung, als Politik. Die Zahlen hat Herr Henning genannt, aber wir müssen auch feststellen, wir sind zu langsam. Die gesellschaftliche Entwicklung ist schneller und das hat Gründe. Und das sind Gründe, mit denen wir politisch auch nicht kalkuliert haben. Zum Beispiel werden nicht nur die Kinder immer früher in die Kita mit immer früherem Lebensalter gebracht, sondern sie bleiben dort auch immer länger. Betrug die durchschnittliche Verweilzeit vor 15 Jahren noch 5,8 Stunden, liegt sie heute bei 7,8. Der Anteil der Ganztagsplätze war 2008 noch bei unter 30%, er liegt heute bei 88. Das heißt, wir haben so viele Erzieherinnen und Erzieher in dieser Stadt, so viele Plätze wie noch nie und trotzdem haben wir das Gefühl kompletter Unterversorgung. Und das ist das Dilemma, mit dem wir umgehen. Und ganz ehrlich, ich bin ja eigentlich sehr stolz auf den Antrag der CDU. Die CDU hat 5 Jahre in Niedersachsen mitregiert. Die Grünen tun das seit 5 Monaten. Und nach 5 Monaten sagen sie, ja, endlich gibt es eine grüne Kultusministerin und die löst jetzt die Probleme, die wir 5 Jahre haben liegen lassen. Das hat mich schon ein Stückchen als Landtagsabgeordneter mit Freude erfüllt, dass ihr so viel Vertrauen in uns habt. Und wir sind bereit, das anzugehen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das werden wir nur, ich habe das zum Glück nicht verstanden, Fritz, glaube ich. Aber wir werden das nur dann gemeinsam angehen, wenn wir auch gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern ehrlich bleiben. Und zur Ehrlichkeit gehört dazu, das hier ist kein Sprint, das hier ist auch keine Mittelstrecke. Wir reden über einen Marathon, den wir gemeinsam zu gehen haben. Und wir müssen auch nachdenken, was die Prioritäten sind. Und wir haben im Erzieherinnenberuf die höchste Absprungquote. 5 Jahre nach der Ausbildung sind 25% der Erzieherinnen wieder weg. Was auch immer wir tun, wir dürfen den Druck auf diese Kolleginnen und Kollegen, die allesamt den Job nicht aus Versehen gewählt haben, sondern weil sie Kinder lieben, den dürfen wir nicht erhöhen. Und wer will, dass die mehr Geld verdienen, der darf doch die Qualifikationsstandards nicht absenken, der darf doch nicht die Standards runterdrücken. Da machen wir genau das Gegenteil von dem, was die Kolleginnen und Kollegen brauchen. Solidarität mit denen sieht anders aus und auch eine Perspektive. Übrigens auch für die Kinder. Warum haben wir eigentlich die schlechteste Versorgungssituation da, wo Bildung am nötigsten ist, nämlich da, wo Kinder am kleinsten sind, in den Kitas und die beste? Die zweitschlechteste haben wir übrigens in den Grundschulen, dann kommen die Hauptschulen, die beste in den Gymnasien. Meines Erachtens müsste es umgekehrt sein. Und das wird höchste Zeit, dass wir mehr Zeit über die Kleinsten reden und deren Recht auf Bildung realisieren. Aber wie gesagt, es wird ein langer Weg. Vielen Dank.